Bayern 3 Podcast. Menschteile.
Nichts machen außer sitzen. Klingt einfach? Ist es aber gar nicht. Zumindest für uns viel beschäftigte Multitasker, immer mit einem Ohr am Handy, mit einem Auge in den Mails, mit der einen Hälfte des Gehirns beim Partner und mit der anderen schon beim Einkaufen. Hinak Polenski ist Zen-Meister und er hat Übung. Im Sitzen, Gedanken wie Wolken ziehen lassen, fühlen und sich den Energien hingeben. Schon als Kind nimmt er seine Umwelt anders wahr. Das macht die Kindheit schwieriger, ihn aber heute zum Abt des ersten europäischen Zen-Klosters im Allgäu. Was ist das, dieses Zen? Warum ist alles auch eine Frage der Haltung? Und welche Rolle spielen gerade Frauen in diesem ganzen Thema? Viele Fragen warten heute Abend auf Hinak Polenski. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Sie sind ein Kraftfeld. Da nickt er nur. Das ist erstaunlich, als Sie hier reingekommen sind. Also ich bin ja eher zu viel Energie und mit Ihnen komme ich total runter.
Wir Menschen haben alle viel Energie. Nur die Frage, was machen wir damit? Sind wir ein Feuerwerk, das ins Nichts explodiert, oder sind wir in der Lage, unsere Energie zu fokussieren oder sie in ein Feld von Freude zu geben? Nicht?
Wie macht man das? Sie haben wirklich was Magnetisches. Das ist so eine Aura, die da gerade rüberkommt.
Ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass alle Menschen, also die jetzt zuhören, dieses in sich tragen. Weil wenn wir das nicht hätten, dann wären wir tot. Das nennt man Lebensenergie. Und wir verschwenden sie einfach nur mit unglaublich verrückten Krimskrams. Und dieses Feld, wenn man noch tiefer geht, ist ein Feld von Freude. Herzliche Freude, große Kraft und Erdung. Und es ist ja ganz einfach, wenn wir das Unwesentliche wegnehmen, erscheint das Wesentliche.
Ja, das ist aber natürlich auch die große Übung, ne?
Das ist eine
Unwesentliche
Übung.
Vom Wesentlichen zu unterscheiden.
Das ist eine Übung, ja, das stimmt.
Wie kann ich das üben?
Ja, wir fangen einfach morgens an, indem ich eine kleine Übung nehme, beispielsweise mich auf den Ausatmen fokussiere, mich mit dem Ausatmen fallen lasse, tiefer entdecke in der Übung, erfahre, dass das Kraft ist. Entdecke in der Übung, dass ich diese Kraft fokussieren kann. Und so entsteht ein Übungsweg, der sich dann vom Morgen in den Alltag sozusagen weiter fortsetzt.
Sie sehen unglaublich jung aus. Sie sind 56. Mhm. Ich hätte Sie jetzt auf Anfang 40 geschätzt.
Oh, Domo Arigato Gozaimasu. Ist japanisch, heißt vielen Dank.
Habe ich verstanden, hätte ich aber nicht beantworten können. Was sagt man da herzlich gerne?
Dozo.
Oder? Dozo.
Dozo.
Ah ja, Dozo. Sie sind 1,96 Meter groß, aber Sie wirken immens, wie ein Riese. Macht Zen größer?
Nein, also im Gegenteil. Man versucht mehr einfach so zu sein und sich eher ein bisschen zurückzunehmen. Also ich bemühe mich jedenfalls.
Merken Sie, dass wenn Sie an eine Kasse gehen, und das ist ja eine Ausnahmesituation für uns Menschen, in der Schlange zu stehen, das können wir alle nicht mehr aushalten, bringen Sie da Ruhe rein, nur durch
ja,
das, wie
ich habe sogenannte die Käsethekenübung. Das heißt, ich gehe an eine Käsetheke, wo eine dicke, sehr unfreundliche Frau steht, und meine Übung ist, wenn ich weggehe, dass sie lächelt.
Mhm. Jeder hat ja täglich einen Vollidioten.
Ja, das ist eine gute Übung. Einen Vollidioten mal zu gucken, vielleicht ist er gar nicht so voll idiotisch, sondern das geht nur begrenzt und nicht immer. Aber man kann dominieren, aber eher ist es, sich zurückzunehmen. Wenn ich mich zurücknehme, dann entsteht Mitgefühl mit dem Menschen. Und das ist sehr, sehr schön. Ich bin dann nämlich verbunden. Ich bin dann auch an einer Kasse zu Hause. Das klingt ein bisschen verrückt, aber ich fühle mich nicht fremd, sondern ich fühle mich einfach in meiner Mitte. Und das sind Menschen, die mit mir hier stehen und was machen. Jeder hat seine Geschichte, sein Leid, sein Anliegen, sein Chaos. Und wenn man da ein bisschen Fels in der Brandung ist, dann sprechen einen Leute natürlich auch an, ja.
Wie oft haben die Menschen vielleicht auch das Gefühl, wir nehmen nochmal die Frau an der Käsetheke und da steht dieser große Mann und lächelt einfach?
Ja, die Menschen wollen doch einfach auch nur gesehen und gehört werden.
Ja, aber denken die auch, Mama, sie haben einen an der Waffel?
Nein, ich tue ja nichts. Ich mache ja nicht, dass ich sage, ha, hier ist ein Witz, ja, treffen sie zwei Jäger, beide tot, oder kommt ein Mann, hat einen Frosch auf dem Kopf, sagt er.
Ja, nee, aber okay, da würde ich sehr lachen, wenn ich neben ihnen an der Theke stehe.
Ja, aber das ist ja easy.
Und wenn wir denken, wow, anderer Planet.
Nein, man geht einfach hin und sagt etwas und ernst gemeint entsteht dann ein Feld des Gesehens des anderen und dann auch vielleicht eine Ebene des Herzens. Und dann entsteht spontan ein gemeinsames Lächeln, mehr nicht.
Ja, es entsteht noch viel mehr. Ich mache das auch oft, wenn dann jemand da so an der Kasse sitzt und dann merke ich, dem Menschen geht es nicht gut.
Den
und dann
geht's
sagt man, geht es ihnen nicht gut? Und dann gucken die einen erstmal an, sind ja völlig aus der Fassung. Und dann fangen die aber an zu reden.
Ja, das tun die.
Und da bin ich aber leider dann nicht der Zen-Meister, weil dann stehe ich da und denke mir, oh, ich habe jetzt
10 Minuten
gar keine
später
Zeit.
Und die Schlange wird immer länger.
Genau. Wäre Ihnen das wurscht?
Manchmal ist mir das egal. Also wenn jemand wirklich leidet und ich das Gefühl habe, ich kann was tun. Wobei man immer eine Regel ist, nie unaufgefordert irgendwo was zu tun. Also nicht unaufgefordert, jemand reinzugehen. So, ne? Sondern jemand ist an der Kasse und guckt und lächelt und denkt, ja, Sie sind ja so und so, ja, sag ich so und so. Und man kann auch so tippen, dass man in seiner Mitte ist. Man muss sich nicht überholen beim Kassetippen.
Mhm.
Und dann ist man vielleicht ein Drittel langsamer. Mhm. Aber man fühlt sich am Abend, wenn man Feierabend macht, 100% besser.
Ist das auch anstrengend, Sie zu sein?
Nö, also ist geil. Also ich meine,
es ist geil, ich zu sein. Das können die wenigsten über sich sagen.
Es ist geil, sag mal, in seinem Wesen zu sein, Natur zu sein, Leben zu sein. Das ist schön. Jeder Mensch, der das Leben spürt, spürt gleichzeitig Freude. Das Leben ist Freude. Das Leben ist ein Geschenk.
Aber docken die Menschen nicht auch viel bei Ihnen an und saugen Energie?
Nö, das versuchen sie. Aber das muss man ja nicht zulassen, oder?
Wie macht man das?
Indem man in seiner Mitte bleibt. Bei sich.
Sie sagen das immer.
Naja,
so.
Das sind dann auch manchmal Dinge, wo man jemand sagt, wissen Sie, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Oder jemand, Frau Möller, es hat jetzt wieder das und das gemacht und wie böse die ist und so weiter. Und dann sagt man einfach, worum geht's wirklich? Mhm. Also den Ball zurückwerfen. Wenn jemand was will, den Ball zurückwerfen. Ja, viele Menschen sind sehr bedürftig, kommen zu jemandem, ja, Sie kennen das, Sie sind sehr bekannt. Und dann kommen eine ganze Menge Menschen mit ganz bestimmten Dingen. Die wollen ja etwas von ihrem Feld auch haben. Mhm. Und das muss man dann nicht tun. Einfach sagen, es ist schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Ich mache gerne Sachen für Sie. Mhm. Aber ich bin ich und Sie sind Sie.
Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Das hat ein persischer Dichter gesagt.
Mm, das ist
ein
schöner Satz.
Und das ist die Essenz des Zen-Weges, sagen Sie. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort und da treffen wir uns.
An der Kasse. Boah, sieht die beknackt aus. Was hat die denn für eine komische Brille auf der Nase und eine Frisur mit Lila, ja? Und boah, das ist ja eine süße Blondine, ja? Was machen wir denn da? Das ist richtig und falsch in meinem Kopf als Postkarte. Das hat mit diesen beiden Menschen nichts zu tun, gar nichts. Mhm. Und wenn ich das weglasse und das sind zwei Menschen, dann kann der andere trotzdem ein Arschloch sein. Das ist nicht gleich weg, aber vielleicht sind die Rollen vertauscht. Wir wissen es nicht. Aber die Wirklichkeit zu erkennen, jenseits von Vorurteilen, kann man auch übersetzen, oder jenseits von Postkarten, die ich vor meiner Nase trage, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Die Wirklichkeit zu erkennen heißt einfach den Mensch sein lassen?
Ja, den Mensch sein lassen.
Aber ja auch nur so lange, ich meine, das haben Sie so schön gesagt im Vorgespräch, wenn Ihnen jemand über den Fuß fährt mit dem Auto, denken Sie sich auch, du Arsch. Also
angemessen
sein
handeln,
lassen,
aber ich
immer
muss
im Rahmen
der... Panzerfaust rausholen und dahinterher schießen. Aber ich muss auch nicht sagen, oh, ich bin ein spiritueller Lehrer und das ist ja so schön, dass du mit dem Fuß gefahren bist. Das macht mir gar nichts aus.
Kann ich mich mal wieder fühlen.
Genau, jetzt mal ein Glöckchen. Ping. Nein, angemessen handeln ist schon, dass man auch Grenzen setzen darf, ne?
Wir kommen mal zu dem Sitzen. Wenn ich Zeit habe, übe ich 25 Minuten
richtig
am Tag. Wenn ich keine Zeit habe, dann 45.
Ja, dann habe ich ein Hammerproblem, wenn ich keine Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe für Leben, ja, wir denken, wir haben keine Zeit jetzt, hier mal kurz mit dieser Frau an der Kasse zu reden. Wir haben keine Zeit, dies oder das. Ich habe keine Zeit, meine Oma anzurufen. Ich habe keine Zeit, für mich mal einen Moment in Stille zu gehen. Dann hat man ein Problem. Dann überholen wir uns selber. Wir verlieren Energie. Wir vergeuden mehr Energie, als wir bekommen und sind immer noch krank.
Was machen Sie da? 25 bis 45 Minuten lang.
Erstmal ist es ein Anhalten in dem Wahnsinn. Wir leben ja, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, ist ein gewisser Wahnsinn. Mhm. Wir sind 7 Milliarden Menschen, 25.000 Atombomben und 4.000 verrückte Ideen. Das ist erstmal ein bisschen verrückt.
Ja, ich hoffe, der Satz endet irgendwo anderes, weil jetzt ist er gerade ein bisschen schwierig.
Ja, aber die Lösung sind wir selber. Wenn wir anhalten, wenn einer anhält, ist es besser, als wenn keiner anhält. Und wenn wir das tun, tun es vielleicht auch andere.
Wie halten Sie an? Er schließt die Augen.
Einfach nach innen und die Gedanken ziehen lassen, die Emotionen ziehen lassen, die Hektik, den Stress. Das ist natürlich durch eine Übung möglich. Ich übe das jetzt nicht mehr, sondern ich tue es einfach. Aber am Anfang muss ich das ein wenig üben. Ein bisschen mutig sein. Das, was in unserem Kopf klingelt, das ist ja nicht, ich möchte gerne gesund sein, ich möchte gerne voller Glück sein und Frieden, sondern es klingelt das Handy, es klingelt eine SMS, es klingelt ein Termin und 37 Leute wollen irgendetwas mit uns anfangen. Und sei es, dass wir irgendwas kaufen im Internet. Und das ist der Wahnsinn. Im Prinzip wollen die Menschen glücklich sein und nicht Sachen im Internet verkaufen.
Können Sie das überall? Das, was Sie jetzt gerade, also dieses Augen schließen und dann Gedanken kommen und gehen lassen und in sich?
Naja, es geht immer besser, ne? Es gibt Grenzen. Es gibt einfach, wenn jemand neben einem zwei Leute sitzen, wo man zuhört und das Gespräch ist sehr komplex, dann ist das manchmal schwierig. Aber es gibt auch Situationen, wo es normalerweise schwierig ist, die super sind. Im Flugzeug, wenn es startet, dann geht man in diese Bar, in die Energie rein, in diese Kraft von dem Flugzeug. Und dann kann man diese Energie einfach übernehmen. Mhm. Also Krach ist auch Energie. Ne?
Können wir noch ein anderes Beispiel nehmen? Das ist ganz schlecht, weil ich panische Flugangst habe.
Wir sitzen auf der Wiese.
Das gefällt mir.
Und der Wind rauscht durch die Bäume. Und dieses Rauschen fließt in uns hinein als Kraft.
Bin ich auf dem Land besser aufgehoben als in der Stadt?
Ja, wir haben ja den Wahnsinn gestapelt, das nennt man dann Hochhaus. Und die Menschen sind sehr, sehr eng zusammen. Das ist nicht optimal, ne? Es ist möglich, aber es ist eine hohe Herausforderung.
Wie muss ich mir Allgäuer Kloster vorstellen?
Oh, das Allgäu ist sehr schön. Ich komme ja aus Kiel, oben von der Ostsee. Und hätte mir nie gedacht, dass ich da mal im Allgäu lande. Aber das Allgäu hat etwas Kräftiges und trotzdem Sanftes. Es verbindet diese beiden. Und wir sind so kurz vor den Alpen, muss den Berg nur hoch, dann sieht man sie. Das ist so eine sanfte Kraft. Und dort haben wir einen alten Allgäuer Hotel-Gasthof gekauft. Und die japanische Architektur und die Allgäuer Architektur, die ergänzen sich. Und wir bauen jetzt neue Gebäude dazu, die einen japanischen Stil haben unter Berücksichtigung aber der Allgäuer Architektur. Pflanzen dort Bäume, haben See angelegt, Brücken, Teehäuser, Sentor und Meditationsräume, die sind dann neu. Und die alten Wohnräume haben wir umgebaut, so ein bisschen puristisch, kein Fernseher auf dem Zimmer und so. So dass man dorthin kommen kann und einfach ein Ort der Zuflucht, ein Ort der Ruhe, der Stille. Es gibt Orte, wo es sehr schwer ist, aus dem Wahnsinn auszusteigen. Es gibt Orte, wo es wunderbar leicht ist.
Hat der Ort Sie gefunden oder Sie den Ort?
Ich habe einen Freund, der saß bei mir in Kiel und sagte, ich wollte das immer mal als Seminarzentrum kaufen, aber vielleicht ist das für dich. Dann bin ich da hingeflogen und habe ich zum ersten Mal gesehen und dachte, ja, schon eine spröde Jungfrau erstmal. Also es war so eine Mixtur, so ein bisschen Bayern-Barock und dies und das. Aber unser Architekt hat das geschafft, das relativ schnell in eine einheitliche Form zu gießen. Und jetzt sieht man schon, dass es ein Zen-Kloster ist im japanischen Stil, ohne als Fremdkörper zu wirken.
Was machen Sie in diesem Zen-Kloster? Sitzen und meditieren?
Na, ich gebe Menschen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Also in erster Linie haben wir dort Seminare, traditionelle Seminare, Zen für Führungskräfte. Aber auch Jinsen, der Weg des Herzens, der niederschwellig für Menschen, die das erste Mal das machen, die dort lernen, angeleitet lernen, in diese Stille zu kommen. So angeleitet das zu lernen, dass wenn sie wieder zurück in der Stadt sind, das anwenden können. Dass sie einen täglichen Weg gehen können. Ein Weg, wo sie spüren, trotz meines Alltags, Problem mit meinem Freund, trotz des Hausbaus, die Kinder und mein Beruf und der Chef und was auch, eine Linie hineinzukriegen, eine Linie sozusagen im Chaos.
Das Chaos hat sich ja über Jahre hinweg aufgebaut bei den Menschen. Ja. Und dann kommen die für ein Wochenende zu Ihnen und bekommen diese Anleitung. Ja. Ist das wirklich realistisch, dass man das in den Alltag rüber retten kann?
Ja, wir müssen ja nur anfangen. Und das ist ja ein kleiner Anfang. Ich zeige den Menschen, dass das nicht eine Übung ist, wo ich was mache, sondern es geht ja darum, dass sie einfach den Mut haben, sich mal zu spüren, das Vertrauen, dass sie selber eine gigantische Kraft in sich haben und dieses Gefühl, wie schön es ist, diese Stille, diese Kraft, dieses Herz in sich zu spüren. Und dann entsteht bei den Menschen eine Sehnsucht und sie kommen eigentlich zurück, nicht mit einer Übung, sondern mit der Sehnsucht, Dinge zu verändern. Und dann verändert sich was. Wissen Sie, wenn ich jemand sage, Sie müssen jetzt eigentlich jeden Tag mal 20 Liegestütze machen, Sie sind viel zu fett, dann sagt er, ja, das sehe ich auch so, aber er trinkt dann lieber abends eine Flasche Wein. Mhm. Also es muss ja vom Herzen kommen und ich glaube, das kann ich dort vermitteln.
Wie sieht das aus? Also wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und das Seminar Mut fassen, den Weg des Herzens zu gehen, dann heißen Sie mich erstmal willkommen?
Ja, Sie kriegen erstmal einen Tee. So.
Habe ich heute auch bekommen. Ja. Steht vor mir. Ein echter...
Komm, wir trinken nochmal einen Schluck Tee.
Ja. So. Das, das sind schöne, ja, schöne Schalen auch.
Vielleicht einfach auch einen Kaffee und dann trinken wir jetzt zusammen.
Genau, also wir trinken jetzt einen grünen Tee, der aber gelb ist.
Inzwischen, ne?
Ja, ach so, danke. Das heißt aber ganz Bayern, dass die Frau wirklich keine Ahnung von Tee hat.
Ja, und die Menschen kommen ja mit etwas. Ich glaube, dass ein Gefühl in diesem Land, entweder sind wir dabei, uns selbst zu überholen in einer getriebenen Hektik, die selbst, wenn wir was erreichen, keinen Raum mehr für Freude hat daran. Und das andere, sich ausweitende Gefühl in diesem Land ist Angst. Ich will jetzt gar nicht sagen, warum. Wir kennen die politischen Zusammenhänge. Wir wissen, was da gerade sich verändert. Mut fassen heißt ja, ich kann nicht nach draußen gucken und darauf warten, dass die richtige Partei, die richtige Geschichte, der richtige Chef, die richtige politische, sondern ich fange an. Es ist ja meine Welt. Und das Erste ist erstmal den Mut zu haben, zu vertrauen, dass ich im ganz Kleinen, in meiner Welt, also vielleicht meine Kinder, meinen Partner, mein Beruf, mehr machen kann, als wir uns das im ersten Moment denken. Mut zu fassen bedeutet, zu erkennen, welche Potenziale habe. Mensch, ich kann mehr tun für mich, mich verändern und daraus meine Welt verändern.
Aber lassen Sie uns da wirklich ein Bild zeichnen. Also ich komme in Ihr Kloster zu diesem Seminar und dann sitze ich.
Ja, nicht einfach so, sondern das Erste ist, was ich den Menschen zeige, dass es eine Kraftquelle gibt, die in uns selber ist. Dass wir also nicht nach außen gucken müssen, ich muss jetzt jeden Tag 45 Minuten Spinning machen oder ich muss in meinem Beruf erfolgreich sein oder ich brauche von meinem Partner die Anerkennung. Dann habe ich Kraft. Das ist Unfug. sondern die Kraftquelle ist in mir. Das ist die Quelle der Lebenskraft. Jetzt gebe ich eine Übung und wir üben an einem Wochenende, dass die Menschen diese Kraftquelle spüren. Das ist ein Riesenschritt. Mhm. Und auf dieser Kraftquelle setzt dann das auf, was man Mut nennt, nämlich die Verbindung zu unserem Herz. Herz, die Liebe ist in unserer Konstellation, ja, den Frauen zugeordnet, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein bisschen Romantik und Pling. Und die Männer, die sind da ja tough. Aber Mut bedeutet letztlich, dass ich mir vertraue. Und Vertrauen hat mit Liebe zu tun, mit Verbindung. Das Herz hat zu tun mit der Verbindung von mir und meiner Umgebung. Mhm. Wenn die Dinge nicht fremd sind, wenn ich ein Gefühl für mich und meinen Weg habe, dann habe ich Mut. Das Unbekannte ist, was uns Angst macht. Aber der Schlüssel von unbekannt und bekannt, das sind wiederum wir. Und wir haben Intuition, wir haben Empathie, wir haben so viele wunderbare Dinge. Und das zu öffnen, das gibt Mut.
Das heißt aber, ich muss auch ganz viel Mut zum Loslassen mitbringen?
Ja, ich würde loslassen, ist schon viel gesagt. Erstmal anzuhalten und angucken. Mhm. Ja, ich bin meinetwegen in eine Beziehung verstrickt, die sich extrem unheilsam anfühlt. Jetzt muss ich mich nicht erstmal loslassen und sagen, Partner, ich war jetzt auf dem Zen-Seminar, verpiss dich, so tschüss. Sondern ich halte erstmal an und dann stelle ich fest, ich bin die Pappnase. Ja? Ich trigger die ganze Zeit. Das ist ja schon die sechste Beziehung, die genauso läuft. Also es ist nicht der Partner, sondern ich bin's. Also anhalten bedeutet Weisheit, Erkenntnis.
Jetzt sitze ich da und merke, ich bin die Pappnase und trigger den anderen. Wie geht's weiter?
Sich selber triggern auch, ne?
Ja.
Ja, dass man den Körper spürt, ich die Kraftquelle in mir spüre. Dann hört diese Zwanghaftigkeit aus. Der andere kommt und schenkt einem was. Aber die Bedürftigkeit, gesehen zu werden, geliebt zu werden, ist so groß, dass ich noch nicht mal wahrnehme, dass der mir was schenkt. Sondern ihnen sage, das und das und hier nochmal und jenes, also ich überfrachte ihn. Und irgendwann bricht er da auf der anderen Seite zusammen. Der kann das gar nicht tragen. Und dann, obwohl er mit dem Geschenk gekommen ist, innerhalb von einer halben Stunde kippt das ganze Szenario in eine negative Geschichte.
Sind wir alle Soziopathen? Das ist ja ein sehr soziopathisches Verhalten, das Sie da schildern.
Ich würde sagen, wir Menschen sind verletzt. Und aus der alten Steinzeit haben wir zwei Systeme. Das eine ist Überleben, Feind. Ja? Und fortpflanzen und essen, Lust. Und archaisch gesehen agieren wir. Das heißt, das Archaische in uns macht das schwierig. Das ist ja nicht nur zu sehen in der Zweierbeziehung, sondern wir schauen mal in die Weltpolitik. Und da, wo es archaisch wird, da wird es schwierig. Ne? Weil die Könige, wie gesagt, die sehen dann natürlich auch nicht die andere Seite. Die sehen nur archaisch ja, ihr Bild. Und dann ist es egal, über was sie wegrollen. Die Menschheit, wir als Gesellschaft müssen lernen, unser Bewusstsein zu verändern, wenn wir so überleben wollen, wie wir jetzt hier so leben.
Sie geben Seminare für Führungskräfte. Das ist ein Bild, das ich im Moment gerade nicht so richtig im Kopf zusammenbringe. Also gestresste Manager in Anzügen kommen in ihr Kloster und sollen erstmal den Mut haben, sich bei sich selber anzudocken.
Ja, das ist so das Vorurteil. Manager kommen gestresst bei mir an und ich lerne ein bisschen Ruhe. Darum geht's mir aber nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Der Grund ist einfach der, dass die Entscheidungsträger, die Menschen, die in dieser Welt wirken wollen, an eine Grenze kommen heutzutage, wo die selber Angst haben. Ich möchte ermutigen, dass es in Asien Führungssysteme gegeben hat, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, wo man seine Fähigkeiten in Richtung Intuition, Willensstärke, Gestaltungskraft, Kreativität, aber auch Empathie, Mitgefühl so weiten kann, dass man das Gefühl hat, dass man hier Lösungen schaffen kann.
Kommen diese Menschen zu Ihnen, weil sie ein Bedürfnis haben oder weil sie einen Leidensdruck haben? Oder was ist der auslösende Moment, dass
sie zu Ihnen kommen? Das ist 50-50. Die einen kommen, weil sie neugierig sind, weil sie Lust haben, weil sie Bock haben auf Power, auf Energie, auf ja, wie kann ich diese Herausforderung lösen? Aber so mit Freude. Und die anderen kommen schon, die merken, es wird eng so, ne?
Können Männer loslassen? Tun die sich schwerer damit als Frauen?
Aber hallo.
Das ist ein deutliches Ja.
Ja, es ist einfach so, dass ich denke, viermal so viele Frauen sich mit diesen Themen beschäftigen in diesem Land als Männer. Die Männer sind noch ein bisschen gefangen im alten System. Und das merkt man. Also die haben noch das Beißhölzchen und kämpfen sich dadurch den Dschungel gegen den Säbelzahntiger, der schon längst ausgestorben ist. Wenn die Frauen schon ein bisschen anhalten und sagen, was ist hier eigentlich los? Und diese alten Fähigkeiten der Frau, die Empathie, die kommt zum Zug. Und wenn Frau lernt, dass Empathie auch bedeutet, sich abzugrenzen und sich nicht zum Anwerfen von allen um jeden zu machen, sondern in ihrer Vision, in ihrem Weg zu bleiben, dann wird aus Empathie eine große Stärke.
Also das, was wir jetzt nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken und Klischees bedienen, wobei viele Klischees einfach auch stimmen, aber das, was wir Frauen zu viel haben, wenn wir das den Männern abgeben würden, hätten wir einen größeren Fluss?
Paradise, ne? Also Paradies so.
Ja?
Ja. es ist jetzt sehr kurz gedacht. Die Frau hat auf der Ebene der Empathie, des Mitfühlens, der Offenheit, ist sie im Prinzip die potenzielle Trägerin, auch politisch, der offenen Gesellschaft. Dadurch aber, dass sie ihre Empathie, diese Trennung zwischen sich, einem Ziel, einem Weg, einer Verantwortung auf der einen Seite und des sich Zerstreuens in der Empathie, dass jeder sie antriggert und das Gefühl eines anderen zum eigenen wird, verliert sie sich gleichzeitig. Wir Männer sind Tunnelblickkämpfer. Wir können wahnsinnig gut fokussieren. Wir gehen irgendwo in die Ferne und vergessen Frau und Kind und verschwinden in der Ewigkeit. Das bringt mir gut. Aber ob das der richtige Weg ist oder wir nur einem Zettel oder einer Schatzkarte folgen, die es gar nicht gibt, das ist das andere Problem. Also die Männer sind einfach gut in diesem Fokussierenden, aber wir brauchen heute nicht das Fokussierende. Wir brauchen heute erstmal Weisheit. Also wir brauchen erstmal eine Lösung. Und die Männer kämpfen an der Umsetzung ohne Lösung.
Arbeiten Sie lieber mit, ist das Arbeiten? Nein,
das ist wunderschön.
Wie nennt man das?
Das heißt, Menschen unterstützen, okay, den Zen-Weg weitergeben, das Potenzial von Menschen öffnen und Hindernisse auflösen.
Geben Sie den Zen-Weg lieber an Frauen oder an Männer?
Nein, das ist beides gleich. Es ist unterschiedlich, sehr unterschiedlich, aber es macht beides Spaß.
Wo sind die Unterschiede?
Also neben den schon genannten ist es so, dass Männer, wenn sie denn den Zen-Weg gut finden, dann hauen sie das Ding auch durch so. Dann trainieren die auch. Und die Frauen, die bedenken das dann nochmal hier und da. Aber dafür haben sie diese höhere Offenheit. Sie sind, wenn man Empathie als transpersonal, also die Fähigkeit, über das Ich hinaus zu denken, sieht, dann sind Frauen ein Tick spiritueller in diesem Land. Ne? Und so gesehen gleichen sie das wieder aus. Also Männer und Frauen könnten heute eigentlich sehr voneinander lernen.
Immer schon, denke ich.
Ja.
Dadurch, dass wir so unterschiedlich aufgestellt sind. Das ist ja das Schöne.
Das ist eine sehr schöne Ergänzung.
Ja. Die Männer trainieren dann mehr. Was trainieren die?
Na, die sind dann willenskräftiger. Wir Männer haben einen besseren Zugriff zu dem Willenssystem auf Kosten von Weisheit. Und die Frauen haben besseren Zugriff auf Weisheit und Empathie und Herz. Aber das Thema Wille ist ein Thema. Das ist aber nicht genetisch, sondern das ist ein Thema unserer Kultur gewesen. Mhm.
Wie trainiere ich Wille?
Indem ich über den Körper gehe. Es gibt bestimmte Zen-Übungen, die sind natürlich knackig. Und die machen nicht wirklich am Anfang Spaß.
Können Sie da was beschreiben? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen im Moment.
Spiritualität ist ja sehr populär. Es ist aber auch populär, Spiritualität nur im Kopf zu haben. Ich habe irgendeine Erfahrung und dann läuft in sich ein gelbes Feld und dann ist da ein Gefühl von Einheit und Verbundenheit. Das ist alles super, weil es Motivation. Wenn ich aber mich und meine Potenziale öffnen will und sie in die Welt bringen will, dann muss ich den Körper mitnehmen. Das heißt, in der Übung muss ich so üben, dass der Körper dabei ist. Und das ist am Anfang anstrengend.
Was sind Ihre Liegestütze?
Meine Liegestütze sind, dass der Körper in eine klare Haltung geht und nicht, ach, ich habe keine Lust und jetzt würde ich lieber gerne und jetzt würde ich gerne Tonübung machen oder mir im Ohr bohren oder jetzt würde ich gerne einen Esoterik-Gong hören. Das fällt weg, sondern hoi, auf den Punkt, dann entsteht Wille.
Was, ich höre aber auch laut, ne?
Na ja.
Die ganze Zeit so sanft und dann kommt da so was raus.
Wir sind alles, wir sind ein so wunderbares Feld, jeder Mensch an Möglichkeiten.
Dieses Hi, was Sie gerade gemacht haben, ist das dieses Sitzen. Ich möchte mal wieder auf dieses Sitzen hinauskommen, weil das ist was, was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann.
Wir können ja nicht auf dem Boden sitzen so jetzt, sondern probieren wir das aus. Ich weiß nicht, aber dann sind wir weg vom Mikro, ne? Aber wir können es auch jetzt so machen. Also langsames Ausatmen, ja?
Also erstmal Haltung annehmen,
Haltung annehmen bedeutet den Körper einbeziehen. Das heißt nicht rumruckeln oder in der Badewanne liegen mit Schaum und so einem Buddha-Gong und ein bisschen Duft. Das ist nett, aber wir wollen unseren Körper in die Haltung bringen. Wirbelsäule ist gerade, Knie sind tiefer als die Hüfte, die Hände liegen vor dem Bauchnabel. Und dann langsames Ausatmen. Nur Ausatmen betrachten. Es ist ein Vertrauen, dass der Atem, das Ausatmen uns in eine Tiefe auf den Weg zu uns selber führt. Da, wo die Hände liegen unter dem Bauchnabel, ist unser Kraftzentrum. Da fällt das Ausatmen hinein. Hier sammelt sich Kraft. Tiefer und tiefer. Das 25 Minuten.
Ist da 25 Minuten Stille und das Einzige, was ich höre, ist das eine Klangschale?
Eine kleine Klangschale. Mhm. Das machen wir im Jenseits, dass wir über die Klangschale in die Meditation hineinführen. Dann ist Stille. Natürlich denkt der Mensch dann dies und das, habe ich meinen Backofen ausgeschaltet, was mache ich hier? Ich hätte doch eigentlich über Fernsehen gucken sollen. Mir tut mein Knie weh.
Naja, ich dachte mir gerade, der Juhu, da hinten bohrt irgendjemand.
Ja, da bohrt er irgendjemand.
Das ist ja unfassbar, oder?
Ja, ein Hammer.
Ja, ich bin mir sicher, dass wenn man das übt, dass man da tatsächlich hinkommt, dass man vielleicht irgendwann nichts mehr von außen wahrnimmt und die Gedanken kommen und gehen lässt. Aber wie lang ist dieser Weg?
Ich habe junge Leute getroffen, die das an einem Wochenende drauf hatten.
Ja?
Ja. Es entsteht eine neue Generation, gerade die Jungen heutzutage, die haben eine wahnsinnige Leichtigkeit, dahin zu kommen. Wenn wir, sagen wir mal, die Ü50, so zu denen ich gehöre, wir haben auch eine Menge Scheiß mitbekommen. Ja, da ist noch so ein kleiner Wackerstein aus dem zerbombten Zweiten Weltkriegsgeschichte, gute Ratschläge, die aus den 40er Jahren kommen, so mit dem man eigentlich nichts anfangen kann und sollte. Und wir brauchen ein bisschen, wir haben mehr Verletzungen in uns. Mhm. Sie sagten, sind wir psychotisch? Ich glaube schon, dass eine Nachkriegsgeneration ganz schön an einer Waffel hatte, so, ne? Liebevoll gesagt. So. Mhm. Und dass da viel Arbeit ist, auch noch Menschen zu heilen. Und die 68er sind ein bisschen auf der anderen Seite zu weit rübergetreten. Aber die neue Generation hat diese Mitte gefunden. Und das ist wahnsinnig schön, mit jungen Leuten zu arbeiten.
Passiert Ihnen das, dass Menschen während dieser Meditation oder während des Wochenendes bei Ihnen im Kloster auch Dinge in sich entdecken, die vergraben waren?
Ja, das ist richtig. Und deswegen haben wir bei uns Taiwa-Trainer, die auch eine psychologische Grundschulung haben, die A, das auffangen können und die so weit geschult sind, dass sie das an entsprechende Psychologen, Traumatherapeuten weitergeben. Mhm. Wo wir auch an den Punkt kommen, zu sagen, du musst erstmal hier eine Therapie machen, das ist ganz liebevoll gesagt, oder den Zen-Weg plus Therapie gehen. Das gibt es durchaus. Mhm. Aber es ist sehr verantwortungsvoll zu sagen, Zen ist Zen und keine Therapie, aber wir schaffen diese Brücke und daran arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Mhm. Sodass eigentlich jeder, der zu uns kommt, der eine normale Verletzung in sich hat, vielleicht auch Trauma, Beziehungstrauma oder ein starkes Programm, sicherlich einen Weg finden kann, das zu lösen. Mhm. Schwierigere Fälle natürlich nicht, das ist nicht unsere Instanz.
Der schnöde Mammon ist leider nicht wegzudenken. Was kostet mich so ein Seminar?
Das kommt drauf an. Also wir haben die Möglichkeit, weil wir gemeinnützige Organisation sind, die Regel so, wenn jemand eine Führungskraft ist und viel Geld hat, dann bezahlt er auch ordentlich und auch angemessen. Wenn aber jemand Student ist und bei uns im Förderkreis ist, dann haben wir auch die Möglichkeiten, sagen wir mal, Stipendien zu geben oder Menschen auch ein Seminar letztlich zu bezahlen. Da ist aber die Voraussetzung, dass wir den kennen. Also dass man merkt, da ist auch ein Wille dahinter, mhm. ein Wunsch. Ich meine, bei jedem Stipendium gibt es ja eine Prüfung. Also was mhm. gibt es dann? So dass wir eine große Bandbreite haben. Also kosten Wochenendseminar vielleicht 300 Euro, für Führungskräfte natürlich ein bisschen mehr.
Mhm. Wie viele Menschen leben da in diesem Kloster?
Also ganz fest sind es nicht so viele, aber so am Tag sind wir so 15 Menschen, die teilweise im Kloster leben, aber teilweise auch in der Umgebung.
Mhm. Und wären das immer mehr?
Ja, das ist so.
Wie werden Sie da vom Umkreis wahrgenommen, von den Allgäuern, die da...
Oh, super. Also ich liebe die Allgäuer. Also erstmal die Bauern um uns herum. Ja. Bauer Anton macht Käse und wir haben so einen Pfad, da können wir hochgehen, da können Bauer Anton Käse kaufen. Oder letztens haben wir ein Foto gemacht für die Stuttgarter Zeitschrift und dann kam Bauer Gabriel mit seiner Kuh. Und er meinte, ich müsste ein Foto machen mit seiner Kuh. Und die war auch ganz friedlich, die Kuh. Also mit den Bauern kommen wir gut klar, mit den Menschen. Das Allgäu ist spirituell der Hammer. Ich würde sagen, 2/3 aller spirituellen Zentren in Deutschland oder mindestens die Hälfte liegen dort. Das Allgäu hat eine große Kraft. Deshalb sind wir auch dort.
Wieso?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt einmal diese Geomantie, das heißt, dass eine Landschaft an sich eine große Kraft hat. Die Berge und das Meer haben das. Und dann kommt der Mensch noch hinzu, der das dann in eine heilsame, harmonische Form bringen kann. Und das Allgäu hat sicher eine alte Tradition, es ist ein Ort der Kelten, es ist ja schon seit 40.000 Jahren siedeln dort Menschen, seit Ende der Eiszeit, seit 10.000 Jahren etwa, entsteht dort Zivilisation und das hinterlässt seine Spuren.
Da gab es ja auch einen Meteoriteneinschlag.
Davon habe ich nur gehört. Ich weiß nicht, ob es ihn wirklich gegeben hat. Aber
oder ob da einfach nur jemand ein großes Loch gegraben hat.
Ja, oder
hören Sie mal auf, das habe ich in der Schule gelernt.
Okay, also war da ein Meteorit. Also die Kelten haben danach Schwerter gebaut, die unverwundbar waren. Also das habe ich durch die
Geschichte. Ja, ja. So, ne? Ich habe für Sie einen Lebenslauf.
Ja, gerne.
Bitte einmal vorlesen, dann können wir drüber sprechen.
Mein Name ist Hinak Polenski und ich helfe Menschen beim Auspacken und Anhalten. Denn das Leben ist ein großes Geschenk. Seit ich 5 Jahre alt bin, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Das macht mich ziemlich zum Außenseiter und früher oft sehr unglücklich als Teenie zum Beispiel. Gerettet hat mich die Kunst, mein Meister und die Frauen. Als Junge wollte ich Sokrates werden und heute bin ich Zen-Meister. Dazwischen lagen 10 Jahre Unternehmensberater. Heute bin ich 56, fühle mich glücklich und frei. Aber wenn ich meinen Lehrer anschaue, weiß ich, vor mir liegt noch ein langer Weg. Und da freue ich mich drauf und auf meine 75.
Ich habe als 5-Jähriger angefangen, die Welt anders zu spüren. Was ist da passiert?
Ich habe in Kiel in der Dahlmannstraße gewohnt, Eltern, und die verlängerte sich in den Philosophengang. Ich fand das schon sehr bezeichnend. Und ich habe mit meiner Schwester gespielt und habe in den Himmel geguckt. Das war so ein typischer wolkenblauer Himmelmischmasch. Und auf einmal war da eine Weite und eine Berührung. Und ich als kleines Kind guckte so hoch. Alles ist großer Geist. Es war einfach da, präsent. Das war wunderschön. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, wir spielen ein neues Spiel. Das heißt großer Geist. Und das ist jetzt seitdem bis heute so. Und seitdem sehe ich die Dinge anders. Das war natürlich, gelinde gesagt, die Hölle, weil einen Tag später im Kindergarten und die Kindergärtnerin liebevoll, also liebevoll waren die gar nicht, aber die waren sehr dominant, ein bisschen aggro auch. Und ihre Geschichte, die sie hatten. Aber du siehst, der geht es total schlecht. Mhm. Und als Kind denkst du, die ist auf dem besten Weg in die Hölle und will dir jetzt erzählen, wie man ihr folgt. Und dann habe ich jetzt gesagt, nö. Und das ging bis in die Schulzeit. Und dann hat man als Kind Probleme.
Wie sieht dieses Nö aus?
Ich mache das nicht.
Grundsätzliche Grundverweigerung?
An vielen Stellen so. Ne? Ich weiß noch, dass meine Grundschullehrerin irgendwie unzufrieden mit mir war. Und am nächsten Tag sollte ich das große 1x1 einmal aufschreiben. Das habe ich nicht gemacht. Das ging bis zum Ende meiner 4. Klasse. Ich glaube, ich war bei 128 Mal. Das ist natürlich ein schwieriger Weg, weil man zieht am Ende ja den Kürzeren als Jugendlicher. Und ich bin sicherlich auch kein Vorbild. Aber ich habe einfach gespürt, dass die Erwachsenen mit ihrer selbstgefälligen Art letztlich etwas verkörperten, was nicht der Weg ist. Problem war, ich hatte keine Alternative. Ich wusste nicht, wie es geht. Mhm. Das muss man dazu sagen. Also ich war jetzt nicht der weise Junge, sondern ich war eher der hilflose Junge. Eine wahnsinnige Empathie, eine Verbindung. Ich spürte dieses Große, ich spürte das Ganze und sah das Kleine.
Wo waren Ihre Eltern da?
Teils, teils. Also mein Vater war Lehrer. Und das war nicht sein Beruf. Er wollte Schriftsteller werden und wäre sicher auch ein guter geworden. Aber durch die Verstrickung, um die Familie zu ernähren, ist er Lehrer geworden. Und das war der falsche Beruf. Der ist in diesem Beruf echt geschreddert. Das heißt, das war nervlich viel zu viel und zu laut. Einerseits war das jemand, der was Spirituelles gesucht hat. Andererseits kam er nach Hause und war einfach fertig. Und das gab schnell einen Konflikt zwischen mir und ihm, der dann für mich nicht gut ausgegangen ist. So, ne? Als ich 17 wurde, hat er sich für einen Meditationsweg entschieden und hat den wirklich sehr, sehr konsequent, ist er den gegangen.
Das ist unglaublich, wie Kinder einem teilweise die eigenen Bedürfnisse und Nöte spiegeln.
Ja, absolut. Also meine Schwester hat mal gesagt, du meditierst ja nur, weil dein Vater meditiert. Da habe ich gesagt, das ist genau umgekehrt.
Der Opa hat sie dahin geführt?
Der Opa, würde ich sagen, hat immer Impulse gesetzt. Das war natürlich ein Mensch, der einerseits faszinierend war. Der hat in den 30er Jahren Sanskrit gelernt. Der hat ein chinesisches Wörterbuch versucht zu erstellen, und hat Schwedisch konnte er und hat chinesische Zeitschriften, schwedische genommen, hat dort die Artikel, sagen wir mal, übersetzt und hat so eine Art kleine deutsche Presseagentur gehabt. Das hat er dann verkauft an andere Zeitungen und hat dieses Spirituelle gespürt, aber auch nicht richtig gehen können. Ich glaube, die Tragik der 20er Jahre war, dass die Menschen sehr spirituell waren. Ich glaube, es gab eine ganz große spirituelle, esoterische Bewegung von 1890 bis Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er, durch die Nazis beendet, indem die Menschen ein Bedürfnis hatten, aber sie sind am Ende nur in ihre Kraft gefallen. Also die Weisheit haben sie nicht gefunden. Und das ist so ein bisschen, wie man durch meinen Großvater rübergekommen, aber es gibt auch Pioniere, wie Graf Durkheim oder Pater Inomer LaSalle und andere, die das dann auch nach dem Krieg wieder aufgenommen haben, von dem wir heute profitieren.
Und was hat Ihnen Ihr Opa gezeigt?
Der hat einfach gesagt, Yoga kommt von der Ostsee. Ja, wieso das? Ja, gibt eine indogermanische Wanderung und so weiter. Das ist natürlich nicht von der Ostsee, aber so. Und er sagt, Osten und Westen kommen in dieser Zeit zusammen und es ist eine große Zeit und du bist mittendrin und freu dich. Sowas. Da war ich dann vielleicht 6.
Der Opa hat das erkannt, was in ihnen wächst?
Ich denke teils, teils. Einerseits hat er das erkannt, aber der war auch befangen. Es war einerseits natürlich jemand, der mir Impulse gegeben hat. aber er war kein Ideal. Es war schon diese Generation, also die richtige, im Ersten Weltkrieg geboren, im Zweiten, ist natürlich sehr beschädigt. Aber es gab immer so Lichter und die waren für mich zugänglich.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Sie als Sechsjähriger sind. Und das ist schwierig, oder?
Ja, das ist schwierig. Es ist schon eine gewisse Tragik damals gewesen. Deswegen habe ich heute auch natürlich ein hohes Empathie für Sechsjährige heute. Es hat sich ja nicht so geändert. Ich bin sechs und bin im falschen Milieu. Also das heißt, ich bin hochbegabt, ich bin sehr spirituell, ich bin sehr empathisch. Und um mich herum ist eine Welt, wo der Vater sagt so, jo, nun mal Junge, Mama wart hier. Da musst du schnell ran Handwerker werden. Das ist jetzt norddeutscher Slang, weil ich daher komme. Und um dann herum, was weiß ich, ist Hip-Hop-Gang und nur die Härten kommen in den Garten und so weiter. Dann bin ich erstmal Nerd und ich bin auch erstmal der Schwächere. Weil mir niemand zeigt, dass das, was ich in mir habe, eigentlich eine Stärke ist. Wenn ich in Japan wäre und ich hätte eine Ausbildung als Schwertkämpfer, würde ich lernen, dass Empathie eine tödliche Waffe sein kann.
Wieso kann Empathie zu einer tödlichen Waffe werden?
Wenn ich den anderen vollkommen wahrnehme, dann kann ich nicht nur wahrnehmen, dass der andere ein Problem hat, ich kann auch wahrnehmen, welche Bewegung er mit der Hand demnächst machen wird. Ich kann lesen wie ein Buch. Wenn ich dann ein Schwertkämpfer bin und wir nehmen mal den Übungskampf, dann weiß ich, der kommt von links mit einem Schlag von links so und so. Ich mache nur einen winzigen Schritt und er macht eine riesige, sich verausgabende Bewegung. Und ich mache nur einen kleinen Winkel und der Schlag geht ins Leere. Und dann war es das.
Wir stehen kurz vor der Europameisterschaft. Das heißt, ein guter, empathischer Fußballer ist ein Spitzentorjäger und Elfer.
Absoluter Hammer.
Sie hatten als Berufswunsch, das macht es auch nicht einfacher. Als Kind Sokrates. Wow.
Den fand ich geil.
Ja, aber da, also für die anderen echt der Super-Nerd, oder?
Ja klar, ich war bis so ins Teenage-Alter schon ein echter Nerd.
Aber Sie haben die Frauen trotzdem gekriegt.
Ja.
Warum?
Ich glaube, die Frauen, das ist jetzt albern, aber wenn ich jetzt Frau wäre und hätte einen Typ, der ein harter Typ ist, aber wenn er wirklich das Leben ihm mal eine verpasst, einfach nur noch ein Weichei ist, oder der andere ist sehr, sehr weich und sehr soft und liebevoll, aber wenn das Leben ihn einen verpasst, ist er dann der harte Typ. Dann würde ich den zweiten wählen.
Ich auch. Und der waren Sie?
Ich denke schon, ja. Also ich habe durch diese schwierige Kindheit schon gelernt, auch sehr, sehr früh meinen Weg zu gehen und das auch sehr straight und habe mich auch immer in meinem Leben mit Dingen angelegt, die drei Nummern zu groß waren.
Welche Dinge waren drei Nummern zu groß?
Naja, Erwachsene zum Beispiel, ja, oder Lehrer zum Beispiel. Oder ich habe ja in meiner Teenagerzeit gemalt, auch so, dass das einen Erfolg hatte mit Ausstellungen und dann eben mit Künstlern einfach auch zu debattieren. Das heißt nicht angelegt, indem man in den Kampf geht, sondern einfach seine Meinung gesagt hat. Du sagst hier so, das ist das und das. Und ich finde gegenständliche Kunst gut in einer Zeit, wo eins nur abstrakte Kunst war. Oder so. Solche Dinge.
Was haben Sie von den Frauen gelernt? Was haben die Ihnen mit auf den Weg gegeben?
Sie haben mir den Mut gemacht, dass Empathie und besondere Fähigkeiten etwas ist, was wir brauchen. In dieser Welt. Und sie haben es mir nur im Kleinen gezeigt. Sie haben mir einfach gezeigt, wenn ein Konflikt in einer Beziehung da war und ich auf dieser empathischen Ebene geblieben bin, haben sie das Feld einfach manchmal instinktiv gar nicht bewusst vergrößert. Sie haben an mich geglaubt, was Spiritualität angeht, was das Künstlerische, Sensible. Sie haben mir gezeigt, dass das Sensible, das Feine, nicht das Schwächere ist, sondern etwas, was diese Gesellschaft in diesem kleinen Umfeld, was wir brauchen. Und es gab Zeiten, wo ich auch manchmal am Boden war, so ja, richtig. Und dann haben sie einfach da gestanden und gesagt so, okay, ich bin jetzt einfach mal an deiner Seite, ich bleib jetzt hier. Und nicht gesagt, hey, du bist der Held, steh auf, so drei Pfeile im Rücken ist gar nichts, weiter geht's so. Sondern die haben die Pfeile rausgezogen, das fand ich ganz gut.
Sie haben eben viel gezeichnet, da anscheinend auch ein großes Talent, also mit 15 die erste Ausstellung.
Ja, ne, mit 14 glaube ich schon.
Ja. Zeichnen war auch ein Ventil?
Ich würde sagen mehr. Ich denke, wenn heute jemand zu mir käme und sagt, mein Sohn ist in der Pubertät und das ist schrecklich. Die Pubertät ist nicht schrecklich, sondern es sind die Eltern, die schrecklich sind, weil sie nicht verstehen, dass sie die Kinder loslassen müssen, sie nicht mehr erziehen können und sie sind nur noch die Flugzeugträger, von denen das Flugzeug startet und sie wissen auch nicht, ob das Flugzeug wiederkommt, aber sie müssen es fliegen lassen. Wenn jemand so kommt, sagt, mein Sohn hat totalen Stress, dann würde ich sagen, kauf ihm eine Gitarre und guck, dass er einen Gitarrenunterricht bekommt, wo der Typ cool ist, der das macht. Gib ihm einen Weg, gib diesen Menschen einen Weg, kauf ein Skateboard. Also kauf den Kindern irgendwas, mach etwas, unterstütze, wo das Kind etwas findet und nicht Geige oder so eine Scheiße, sondern wirklich etwas, wo der Junge Gitarre spielt und drei Frauen finden das cool. Und das hat mein Leben gerettet, weil man spürt, man ist was anderes und der Rest der Menschheit steht dagegen. Ja, man ist vielleicht 11 und denkt, scheiße, ich habe ja ein Problem. Ja? Und jetzt bringe ich was in die Welt und die anderen sagen, das ist was Besonderes, dann kann ich das rückkoppeln.
Ich habe übrigens Geige und Klavier gelernt. Vielen Dank.
Ja, aber Klavier ist das Instrument. Klavier ist das. Ey, hast du nicht mal Lust? Können wir nicht mal kurz? Alle ein bisschen halb angetrunken und dann hören wir mal noch dem Ding rum. Ja gut, Geige ist toll und ich nehme das auch zurück.
Nein, Geige ist die ersten 10 Jahre weder für einen selber noch für die Nachbarn toll. Nein. Schwierig. Sie haben Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Woher kam der Unternehmensberater? Das ist so ein Bogen, den habe ich noch nicht bei Ihnen.
Ich wollte von Anfang an mit der Philosophie Menschen, die in Prozessen sind, unterstützen. Und daraus war während des Studiums entstanden, ja, wie kann ich mit Philosophie, sag ich mal, Verantwortungsträger unterstützen? Und als ich dann fertig war mit meinem Studium, habe ich es versucht und keine Sau hat sich dafür interessiert. So, dann kommt natürlich ein anderer Bogen, der natürlich mit Zen zu tun hat. Ne?
Sie haben 10 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet.
Ja.
Waren Sie glücklich in dieser Zeit?
Also, ich war auf dem Weg, glücklich zu werden. Und als ich dann damit aufhörte, begann der Weg des Glücks. Es war schon eine harte Nummer für mich. Du hängst irgendeine Versicherung ab und man fängt morgens um 8 an und als Ernährung gibt es Kaffee und Gummibärchen. Und wenn du in die Kantine gehst, dann kommst du vom Regen in die Traufe und hauen die sich eine Schweinshaxe rein, sind 3 Stunden geistig gelähmt. Und das geht dann irgendwie bis 19 Uhr und umso länger man da sitzt, umso geiler ist man. Das war schon krass, da reinzugehen. Und ich hatte ja dann die offizielle Teamentwicklung für Führungskräfte, Kaizen. Das ist also Verbesserung auf allen Ebenen. Und erst dahinter hatte ich immer so eine kleine Zen-Fahne. Mhm. Und die habe ich dann immer gewedelt. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen gelungen, aber es war ein hartes Ding.
Was sind so Sachen wie Auto oder so Luxusgüter, die einfach auch Spaß machen? Was sind die für Sie?
Heute, ja, ich habe es mal gemacht. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine lange Strecke fahren würde und ich hätte die Wahl zwischen einem großen Auto nach Kiel, 800 Kilometer zu fahren oder im Polo, dann würde ich schon das große Auto wählen. Aber für mich muss ich es nicht haben. Also ich brauche das nicht.
Was ist Luxus für Sie?
Luxus ist zu leben ohne Angst. In einem Zustand von Frieden.
Wie oft sind Sie angstfrei?
Also ehrlich gesagt, ich habe nur Angst, manchmal die Angst, die diese Gesellschaft hat, die spüre ich. Ne? Mhm. Ich spüre die Angst der Menschen in dieser Gesellschaft. Ich spüre, wie sie zunimmt. Ich spüre, wie die Verantwortungsträger, die Politiker darüber hinweggehen oder sie instrumentalisieren. Und das macht mich traurig. Also ich habe nicht Angst, sondern ich bin eher traurig über die Angst, weil das ist der falsche Weg. Aus Angst geht schnell Hass hoch. Aus Angst werden schlimme Dinge. Ne?
Angst frisst Seele auf.
Wieso ist das?
Wie kommen Sie da für sich raus, wenn Sie in so einem Zustand der Trauer oder?
Wenn ich der Trauer bin, dann will ich da gar nicht raus. Ich finde, Trauer ist kein schlechter Zustand. Mitgefühl kann auch mal traurig sein. Wenn ich jemanden sehe, der wirklich leidet, dann lasse ich diese Trauer auch zu.
Das Leben ist ein Geschenk,
ja.
Dass jeder von uns das Recht hat, das auszupacken.
Absolut das Recht.
Wie kriegen wir es hin?
Wir müssen mit uns anfangen. Und wenn wir es für uns anfangen und es klappt für uns, dann kann jeder aus seiner Geschichte heraus das an andere weitergeben. Ich habe als Lehrer absolutes Problem, dass mir die Kinder quasi ins Gesicht springen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Jetzt lerne ich durch Zen einen Weg kennen, wie ich für mich, ja, auch unabhängig von dem Herrn Schuldirektor und dem Political Correctness, einen Weg finde, wie ich wieder Respekt einführe. Ja? Mhm. Mein Projekt ist Respekt. Und das finde ich toll. Jetzt kommt eine Kollegin und sagt, wie machst du denn das? Und dann gebe ich das weiter. Wenn wir das hinkriegen, also nicht ein Zen-Meister kann die Gesellschaft retten, aber es können Menschen sagen, ich habe was verstanden und das bedeutet, wenn ich mich verändere, verändert sich meine Welt.
Sie wissen, dass wir Journalisten und gerade auch ich bin jemand, der es gerne klein und kompakt hat. Und
ja.
Ich hätte gern so Zen to go. Zen to go. Für alle, die uns jetzt gerade zuhören und sagen, ja, das klingt alles toll, aber ich weiß noch nicht mal, wo mein Paket steht, damit ich es auspacken kann.
Ja, einfach so. Wir sitzen jeden Morgen. Das heißt, der Wecker klingelt und ich stehe direkt auf und meditiere. Zen-Schule.de gibt es keine Anleitung. Man geht ins Web, gibt Meditieren ein. Man findet im YouTube 1000 Sachen. So. Oder man kommt hier bei uns im Zen-Kloster vorbei. Jeden Morgen meditieren. Damit fangen wir an. In jeder seiner Zeit. Und dann einmal am Tag, meinetwegen im iPhone oder in Android, einmal eingeben, ein Ping. Das Ding macht einmal ein Ping. Da gibt es so Inside-Timer oder so kleine Apps. Und das macht einmal am Tag Ping. Und dieses Ping, egal ob jetzt Herr Wichtig vor mir sitzt und mich zutextet oder sonst was, dann bleibe ich einfach still. Das ist eine lustige Geschichte, weil Herr Wichtig regt sich dann vielleicht auf und Frau Bedürftig versteht die Welt nicht mehr. Ich bleibe einfach an dieser Stille. Und das genieße ich. Und denke, die Welt ist nicht wahnsinnig. Es gibt eine Mitte, es gibt Kraft. Ich bin auf dem Weg. Wir schaffen das.
Und wie lange verharre ich dann bei meinem
Ping? Solange ich Lust habe. Es kann passieren, wenn ich übe morgens und das mache, merke ich plötzlich in dem Gespräch mit Herrn Wichtig, das klingt jetzt verrückt, aber das merke ich selber, ich kriege eine Grippe. Und ich kann jetzt eine Stunde weiterreden, dann bin ich eine Woche krank. Ich kann aber jetzt auch einen Cut machen. Das heißt, zu den Tools gehört, wenn ich in einer sogenannten Herr- und Frau-Wichtig-Sitzung sitze, gibt es einen Geheimtipp. Wenn ich merke, ich komme an eine Grenze, ich gehe pissen. Also man sagt ja mal, verpiss dich. Das heißt, ich stehe einfach auf, gehe aus diesem Raum raus, das ist so, ja, und gehe irgendwo hin und vielleicht stehe ich nur auf dem Flur. Ich gehe auch, das habe ich früher auch gemacht, in welchem Konzern. Ich gehe einfach vor die Tür. Einmal nur. Baum, Regen, kaltes Wetter. Wir brauchen diese kleinen Pausen, diese kleinen, und das ist so eine Instant-Packung. Ja? Ich mache so Wasser und tue was rein und puff, und dann ein Ping anhalten, rausgehen. Kleiner Ping, ich gehe aus der Sitzung raus. Kleiner Ping, ich gehe einfach vor die Tür. Kleiner Ping, wir unterbrechen unser Gespräch.
Ich bin sehr froh, dass Sie Ihre Ping-App nicht dabei haben. Was weiß ich, wie oft Sie jetzt schon rausgegangen wären. Aber es finde ich eine super Idee. Herzlichen Dank.
Gerne.
Das gefällt mir gut. Sie sind jetzt 56 und sagen, Sie sind glücklicher denn je in Ihrem Leben.
Ja, aber jeden wenn Tag Sie, ein bisschen mehr so. Ne?
Ja, wenn Sie Ihren Lehrer anschauen, Sie haben vorhin erzählt, der ist sensationelle 101 Jahre.
Also ich habe zwei Lehrer. Also mein direkter, unmittelbarer Lehrer ist jetzt, ich glaube, 68, Reiko Mukai Osho. Mhm. Und dessen Lehrer ist auch mein Lehrer, weil immer, wenn ich in Japan bin, sehe ich den und sein Feld, seine Ausstrahlung. Und auch das, was er mir so mitgibt, ist eben für mich das Alterin sein. Und mein Hauptlehrer, mit dem ich natürlich am meisten arbeite, ist so dieser Weg zu den Menschen der heutigen Zeit. Und beide sind sehr, sehr grandios. So. Also der Jüngere ist sehr, sehr weich, sehr herzlich, sehr so ein Feld der Liebe. Und der Alte ist schon so ein bisschen oldschool, so ein bisschen Power, ne? 101 und roar, so ein bisschen Meister Yoda, so, ne?
Echt?
Ja, der ist auch so klein.
Hoffentlich hat er nicht die Ohren.
Bisschen.
Ja. Was für ein Bild. Wo möchten Sie ankommen für sich? Wer möchten Sie dann, wenn Sie sagen, jetzt bin ich fertig, sein? Oder sind wir nie fertig?
Wir sind nie fertig, aber an dem Tag, an dem ich gehe aus dieser Welt, möchte ich vielen Menschen geholfen haben und ich möchte, dass dann immer noch Frieden ist.
Was für ein wichtiger Wunsch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Lassen Sie ein bisschen Kraft da.
Ich lasse ein Riesenfeld hier.
Das ist toll.
Menschteile. Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3 und immer online als Podcast. Unter bayern3.de.